Hunde, die mit ihren Besitzern Gassi gehen, statt umgekehrt, die immer an der Leine zerren, Vierbeiner, die beißen, die vielleicht sogar aggressiv sind, Hunde, die sich offenbar nicht unterordnen und überhaupt nicht auf ihre Besitzer hören, die haben ein Dominanzproblem. Die wollen der Chef sein und sich einfach nicht unterordnen. So hört man es ja immer wieder, aber so einfach ist das nicht. Was ist überhaupt Dominanz? Woran liegt es, wenn Hunde nicht auf ihre Besitzer hören? Darüber sprechen wir heute in unserem Podcast. Wer ist hier der Chef, wenn Hunde dominant sind? Wir werden auf jeden Fall für Klarheit sorgen und mit Vorurteilen aufräumen. Und an meiner Seite sind natürlich auch heute wieder Flo und Carlos.
Hallo.
Flo, würdest du sagen, dass Carlos besonders dominant ist?
Dominant auf jeden Fall nicht. Kann manchmal ein kleiner Satansbraten definitiv sein und braucht auch sehr viel Aufmerksamkeit. Die fordert er auch ein und da muss man dann auch klare Grenzen setzen, aber Dominanzverhalten definitiv nicht.
Unser heutiger Gast kann auf jeden Fall auch für Klarheit sorgen. Was ist Dominanz und wo habe ich vielleicht mit der Erziehung meines Hundes versagt? Darüber sprechen wir gleich mit Kate Kitchenham. Sie ist nicht nur Moderatorin, sondern hat auch Verhaltensbiologie studiert und ist Hundecoach. Sie erzählt uns gleich mehr über dieses spannende Thema.
Ja, André, heiß diskutiertes Thema, Dominanz, wahrscheinlich auch oft falsch verstanden. Wie definiert man denn Dominanz?
Hierzu lese ich einfach mal vor, was bei Wikipedia zu dem Thema steht. Also was bedeutet Dominanz? Jetzt gut zu hören. Unter Dominanz versteht man in der Biologie und in der Anthropologie, dass ein Individuum oder eine Gruppe von Individuen gegenüber einem anderen Individuum bzw. einer Gruppe einen höheren sozialen Status hat, worauf letzteres unterwürfig reagiert. Das Gegenteil von Dominanz ist somit Unterwürfigkeit. Das sagt Wikipedia dazu, ja, und das ist ja ein ganz interessantes Thema, weil wir werten oft das Wort Dominanz, will ja keiner hören in der Hundeerziehung, beziehungsweise unter Trainern, ja, ist das ja so ein bisschen alles widerlegt und das kann man ja so nicht sagen. Unter Hundebesitzern ist das ganz oft so eine Ausrede, dass man sagt, mein Hund ist dominant, deswegen hört er nicht so gut.
Ja,
ne?
Ja.
So, aber ganz interessant finde ich hier auch nochmal an der Stelle zu sehen, was ist denn eigentlich das Gegenteil? Das Gegenteil ist Unterwürfigkeit. Ne? Und dann ist die Frage, ist Unterwürfigkeit was Schlechtes? Ich glaube, dass man sich auch da oft so diesen auf dem Boden kriechenden, vor Angst zitternden Hund vorstellt. Ja, das ist einfach auch Blödsinn. Sondern es gibt diese beiden Parts und ich glaube, dass der unterwürfige Hund, ja, den, der dominant ist, total gut findet, weil der die Verantwortung übernimmt, weil der weiß, wo es lang geht. Ne? Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo wir heute noch eingehend darüber sprechen müssen. Aber jetzt haben wir schon mal die Frage geklärt, was ist eigentlich von der Bedeutung her Dominanz? Es ist mir eine ganz besondere Ehre, heute unseren Gast vorzustellen. Bei uns ist nämlich Kate Kitchenham. Ihr kennt sie als Moderatorin im Fernsehen, zum Beispiel bei Hund, Katze, Maus. Sie kennt sich bestens aus in der Verhaltensbiologie und ist die perfekte Expertin für unser heutiges Thema. Herzlich willkommen im Welpentrainer-Podcast, Kate Kitchenham. Hi!
Hi, lieber André und lieber Flo. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Voll schön.
Habe ich mir schon lange gewünscht, dass du mal Teil hier in diesem Podcast bist. Geht ein Traum in Erfüllung.
Wünsche gehen auch in Erfüllung.
Oh.
Ja, ne?
Ja, genau. Das geht ja runter wie Öl hier.
Sehr cool. Ja, du bist die absolute Expertin. Aber bevor wir jetzt so richtig ins Thema einsteigen, wird unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit Sicherheit interessieren, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, beruflich irgendwas mit Verhalten von Tieren zu studieren und da in der Richtung was zu machen? Erzähl mal so ein bisschen deinen Werdegang.
Oh Gott, es ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich war als Kind schon voll der Nerd. Ich habe tatsächlich mich schon sehr, sehr früh dafür begeistert, also auch nicht nur für Hunde, sondern für alles, was so kriecht und fleucht, und fand Regenwürmer toll, habe ich sie gerettet aus Pfützen und alle anderen Mädchen in der Straße haben I geschrien und ich habe auf der Wiese gesessen und ganz still das Amseln ganz nahe kommen und ich sie ganz aus dichter Nähe beobachten kann, wie sie sich so verhalten, also wie andere Tierarten die Welt sehen. Das hat mich schon von ganz früh an wahnsinnig fasziniert und deswegen war eigentlich mein Werdegang vorbestimmt. Also ich habe Biologie studiert mit dem Schwerpunkt Verhaltensforschung, aber auch Kulturanthropologie. Also mich hat immer auch die Mensch-Tier-Beziehung wahnsinnig interessiert. Und ja, so bin ich dann aus der Forschung aber zum Schreiben gekommen. Das war für mich auch immer klar, dass ich nicht in die Forschung gehe, sondern über Forschung schreiben möchte. Und ja, deshalb mache ich heute das, was ich tue.
Genau, du hast ja auch einige Bücher geschrieben, die ich auch zu Hause habe. Übrigens sehr, sehr cool, absolute
das
Empfehlung.
Danke, André.
Ja, wir haben ja heute das Thema Dominanz, beim Wort Dominanz in der Hundeszene, da geht ja immer richtig so ein Raunen dadurch. Da gibt es ja ganz viele Theorien zu. Eigentlich ist diese Dominanztheorie ja schon seit langem widerlegt. Wir wollen trotzdem drüber sprechen. Und beim Thema Dominanz gibt es ja auch viele Missverständnisse. Ne, wenn mein Hund nicht auf mich hört, ist es ja nicht immer unbedingt ein Dominanzthema. Wann spricht man denn von Dominanz? Also wann ist ein Hund dominant?
Das ist eine ganz spannende Frage, weil gerade aktuell dazu auch oder relativ aktuell eine Studie durchgeführt wurde, mal wieder von diesem wahnsinnig fleißigen Forscherteam in Budapest. Die haben sich sehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung bei Hunden beschäftigt. Und wie wir ja wissen, wird Dominanz immer noch von vielen Menschen als Persönlichkeitseigenschaft ihrem Hund zugeschrieben. Aber Dominanz ist keine Persönlichkeitseigenschaft, sondern eben halt immer ein Beziehungsmerkmal zwischen, und das ist ganz wichtig, zwei Individuen. Also ein Hund per se als dominant zu bezeichnen, ist einfach de facto nicht richtig. Aber diese Forschungsstudien dieser Gruppe aus Budapest konnten zum Beispiel zeigen, dass Dominanz in Mehrhundehaltung sehr häufig Hunden zugeschrieben wird, die sehr selbstbewusst auftreten. Also 34% der Hunde, die als dominant beschrieben wurden, waren sehr selbstbewusste Hunde. Es scheint tatsächlich ein Merkmal von Hunden zu sein, die in Beziehung häufig dominant sind, ist eins Selbstbewusstsein. Es gibt noch andere. Es gibt zum Beispiel Gewissenhaftigkeit, also Hartnäckigkeit bei der Lösung von Aufgaben, aber auch eine sehr große Lernfreude. Auch das sind häufig Persönlichkeitsmerkmale, die dazu führen, dass Hunde von anderen Hunden, und das ist jetzt ganz wichtig, als dominant angesehen werden, weil Dominanz, und du hast es eben schon angesprochen, ist nichts Böses, ist etwas sehr Positives und etwas sehr Gutes. Und sie bestätigt sich nicht von oben nach unten. Also ich trete besonders aggressiv auf und dadurch bin ich jetzt der Dominante in unserer Beziehung, sondern im Gegenteil. Sie bestätigt sich von unten nach oben. Ich treffe jemanden, der gefällt mir gut und ich merke, der hat mehr Lebenserfahrung als ich, der ist ein selbstbewusster, toller Typ oder eine tolle Frau. Und dann sage ich, okay, an der orientiere ich mich, die finde ich super, von der kann ich eine Menge lernen. Dann bin ich in der Situation sozusagen die Untergeordnete, aber ich empfinde es gar nicht als schlimm, weil ich verfolge einen wichtigen Zweck. Ich möchte etwas lernen fürs Leben. Das heißt, Dominanz ist etwas, was Gutes und was Positives ist, weil Führungspersönlichkeiten führen eine Gruppe an, weil sie mehr wissen als der Rest der Gruppe oder gewisse Kompetenzen haben, die dem Rest der Gruppe Sicherheit geben. Und deswegen ist dieses alte Bild, was wir haben von Dominanz, sowas von überholt. Es handelt sich um etwas eigentlich sehr, sehr Gutes.
Und das ist wirklich spannend, ja, weil ich glaube, die meisten, die jetzt hier zuhören, haben erstmal sowas komplett Negatives im Kopf und ich bin da komplett bei dir. Und es ist ja auch so ein Mythos, dass viele Hundebesitzer oft sagen, meiner, der wurde schon dominant geboren. Und das ist ja auch absoluter Blödsinn. Ja, jeder Hund wird erstmal neutral geboren, sondern das hat auch viel mit Erfahrung zu tun. Ich kann das komplett teilen, wenn du sagst, dass die Studie aussagt, mit selbstbewussten Hunden, also Draufgänger, dass es da tendenziell eher in diese Richtung geht. Und ich finde es nochmal ganz, ganz großartig, dass man mit so einem Mythos irgendwo aufräumen kann und dass man vielleicht jetzt heute nach der Folge Dominanz vielleicht sogar mal positiv sieht, weil es ist so, meiner Meinung nach geht es auch viel um Verantwortung. Ne? Diese Hunde oder Menschen übernehmen auch Verantwortung. Und dieses alte Chef-Symptom, ich bin der Chef und ich knechte euch alle hier runter, so ist es nämlich am
Ende. Ja,
genau. Immer noch weit verbreitet ist die Meinung, dass es in jedem Rudel, also auch in der Familie, ein Alphatier gibt und der Hund als Alphatier versucht, seine Menschenfamilie zu dominieren. Also die Rolle des Rudelführers, hier kommen heute Worte rum, einzunehmen. Kate, was ist denn davon zu halten?
Dieses alte Bild, was wir haben von es gibt einen Chef und dann gibt es eine lineare Rangordnung und alle ordnen sich da drin ein und er steht ganz oben oder sie steht ganz oben. Im Prinzip ist das schon auch so, aber die Beziehung der Individuen in einer Gruppe ist immer dynamisch und nichts ist in Stein gemeißelt. Und es kann sich immer alles irgendwie verändern. Ein Hund wird sehr alt und Alter ist auch übrigens ein Dominanzmerkmal. Sehr häufig sind alte Hunde die Anführer in einer Hundegruppe. Aber das, was wir uns da unter vorstellen, was du gerade so vorgelesen hast, das ist ja etwas, was was wir immer noch teilweise in Büchern finden, aber was nichts mit der Lebenswirklichkeit zu tun hat. Also wenn man mit mehreren Hunden in einem Haushalt lebt, dann kriegt man das ja mit, wie dynamisch die Hunde untereinander funktionieren. Und wenn zum Beispiel ein Hund, der ganz eindeutig relativ weit unten in der Rangordnung ist, irgendwie ein tolles Spielzeug hat oder was Leckeres zu fressen, dann kann er das auch gegenüber dem Ranghöchsten verteidigen. Also das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, dass das, dass es hier irgendwie etwas ist, dass jemand immer sich durchsetzen kann. Potenziell könnte er oder sie es vielleicht. Aber das Schöne ist, bei guten Chefs, und das zeichnet ja auch gute menschliche Chefs aus, Man hat es gar nicht nötig. Man muss gar nicht das tun, was man immer noch überall hört, den Liegeplatz irgendwie für sich beanspruchen und den Hund da permanent wegschicken oder aus dem Weg schicken, wenn er im Weg liegt. Oder eben halt bestimmen ständig, wann er irgendwie vom Fressen weggeht. Das ist eine wichtige Erziehungsmaßnahme, ohne Frage. Aber es hat nichts damit zu tun, ob ich dem Hund gegenüber als ein liebevoller, souveräner Rudel- oder Gruppenanführer betrachtet werde. Habe ich deine
auch,
Frage beantwortet?
Ja, total.
Ich gar nicht. Ja, okay.
Ich denke auch, dass es einfach viel vielschichtiger ist, ne? Und wir unseren Hunden da auch manchmal zu wenig zutrauen. Die sind einfach sehr sozial und dieses soziale Gefüge kann von Situation zu Situation ja auch anders sein. Es kann ja auch sein, dass du innerhalb einer Gruppe ortsbezogen andere Aufgabenverteilungen hast und dieses, was man oft immer denkt, der ist dominant. Das heißt, der ist aggressiv, der bellt viel oder der ist sehr aufgeregt. Genau das ist es ja nicht, sondern diese Wesensmerkmale von Hunden, die Verantwortung übernehmen, sind ja ganz anders. Die sind cool, ja, die sind gelassen, die stehen so ein bisschen über den Dingen und das macht das Ganze ja auch wieder positiv, ne? Und deswegen sind ja dann auch die anderen da, die sagen, hey, an dem kann ich mich orientieren, der weiß hier, wo es lang geht.
Das hast du super schön beschrieben, weil das ist nämlich genau das, was interessiere mich auch wahnsinnig für Streunerforschung. Es ist in den letzten 10 Jahren intensiv betrieben worden und da haben die mal geguckt, was sind eigentlich so Kennzeichen, an denen wir erkennen, dass jemand in dieser Gruppe jetzt hier der Anführer, die Anführerin ist. Und das ist sehr schwierig. Also man kann das nicht sofort erkennen, weil es genau das ist, was du gerade sagst. Das sind Persönlichkeiten, die gar nicht so hervorstechen, indem sie sich irgendwie wichtig tun und laut bellen und irgendwie auf die Kacke hauen müssen, um sich durchzusetzen, sondern es ist das Gegenteil häufig. Es sind Hunde, die gar nicht so auffallen, die ganz cool irgendwo rumliegen. Aber wenn man, wenn es so Kriterien gibt, an denen man erkennen kann, wer in einer Hundegruppe eigentlich jetzt hier derjenige ist, der, ich sag mal so, die Führungspersönlichkeit ist, dann sind es zum Beispiel solche Sachen wie Begrüßungszeremonien. Also wenn derjenige wiederkommt oder die anderen wiederkommen in die Gruppe zurück und dann begrüßt man sich, dann sieht man ganz klassische submissive Signale, also dieses Demutsverhalten der Rangniederen gegen dem Ranghöheren. Der steht dann da oder sie steht dann meistens so ein bisschen genervt und lässt es über sich ergehen und die versuchen irgendwie ihre große Liebe zu demonstrieren und die halten das dann so ein bisschen aus und dann irgendwann haben sie ihre Ruhe wieder. Aber daran erkennst du zum Beispiel deutlich durch diese Bestätigung wieder von unten nach oben, das hier ist also jetzt hier die Chefin oder der Chef, wenn man das so will. Wir Menschen wollen ja immer unbedingt erkennen, wer ist jetzt hier der Chef, wer ist die Chefin. Hunden ist es überhaupt gar nicht so wichtig. Die sind da viel gelassener als wir. Und ich finde es immer ganz spannend. Ich nenne das immer die Bedienungsanleitungsmentalität von uns Menschen. Wir wollen immer genau erklärt bekommen, wie das bei Hunden so funktioniert. Aber Hunde sind so sozial komplex und so unterschiedlich in ihren Persönlichkeiten und die Gruppenzusammenstellung ist auch nochmal immer wieder anders. Also und alles ist immer im Flow, alles ist dynamisch. Deswegen müssen wir uns damit abfinden, dass Hunde das gar nicht so ernst sehen wie wir selbst. Was sie brauchen, und das ist dann, wo wir die Brücke kriegen, finde ich, zu uns Menschen in unserer Verantwortung als Führungsperson, ist eine klare, liebevolle Anleitung durchs Leben, eine Orientierung. Das ist, wonach sie fragen, und alles andere ergibt sich.
Man merkt sehr deine Leidenschaft für dieses Thema. Ich finde das großartig. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, so innerhalb von Hundegruppen, was natürlich aber auch sehr interessant ist, wie sieht's denn mit Hund-Mensch-Beziehungen aus? Und da gibt's ja auch eine ganze Menge Mythen oder vermeintliche Verhaltensweisen, die wir vielleicht mal so ein bisschen uns anschauen sollen. Zum Beispiel ist das ja so ein Thema zu Hause, bevor dein Hund fressen darf, musst du selber essen, weil ansonsten hat das extrem krasse Auswirkungen. Was sagst du denn dazu?
Das finde ich so lustig, das ist so niedlich. Also ich nenne das immer so Kopfgeburten, offensichtliche Kopfgeburten von Menschen. Also es hat mit Hundeverhalten überhaupt nichts zu tun. Hunde interessiert das wirklich nicht, die Bohne. Was ich eben schon sagte, so diese Fressrangordnung, die man immer so betont hat, erst ist der Chef, dann die Chefin, dann der Jungspund und dann der Welpe und so. Das gibt es so nicht. Also es gibt klare... Also wenn es eine besonders wertvolle Ressource ist, dann setzt sich mal ein Hund gegenüber dem anderen durch. Und dann ist es auch noch nicht unbedingt immer zwangsläufig der Dominante. Es ist vielleicht der am hungrigsten ist. Also so eine Fressrangordnung kennen Hunde einfach nicht. Wenn wir sowas machen, dann können wir das machen und der Hund wird sich über uns wundern. Aber es wird ihm jetzt nicht irgendwie sagen, dass wir dadurch besonders ihm übergestellt sind oder besonders tolle, liebenswerte AnführerInnen sind. Sondern das ist einfach etwas, was wir Menschen uns überlegen und was dann Hunde als etwas merkwürdig, aber gegeben hinnehmen.
Ja, wir brauchen oft so ein leichtes System. Das kann man irgendwie nachvollziehen und das macht dann irgendwie Sinn. Aber die Tatsache, dass du jetzt verschiedene Situation anders löst, hat überhaupt nichts damit zu tun. Ne? Und es geht um ganz andere Dinge, aber wir halten uns dann oft mit solchen Dingen fest. Ein Beispiel dafür ist ja auch, was ich auch immer wieder als Hundetrainer gefragt werde, das Thema, darf jetzt mein Hund auf die Couch oder ins Bett? Oder ist das nicht genau die Situation, wo der Hund dann anfängt, alles in Frage zu stellen und sofort hier die Führung zu übernehmen? Geht, glaube ich, in die gleiche Richtung, oder?
Ja, das wirst du ja wahrscheinlich auch genauso beantworten. Also es ist ja, also es ist völlig okay, das ist euch allen da draußen selbst überlassen, ob ihr euer Bett mit einem haarigen, vielleicht auch ein bisschen stinkenden Monster teilen möchtet. Ich persönlich mag das. Aber ich kann das gut verstehen, wenn Leute das nicht mögen und dem Hund das deswegen nicht erlauben. Aber es hat auch wieder hier nichts mit irgendeiner Dominanzbeziehung oder so zu tun. Entscheidend ist immer, dass ihr ihn wegschicken könntet. Also wenn du auf dem Sofa sitzt und hast irgendwie deine neue Freundin oder so oder irgendwie zu Besuch und der Hund knurrt die an oder den an und dann hast du ein Problem, wenn du die dann wegschicken möchtest. So. Also das muss immer möglich sein, aber ansonsten finde ich das völlig okay, wenn Hunde wenn die sogar auf höher gelegenen Liegeplätzen liegen.
Um Gottes
ich sitze auf dem Boden. Du, das kommt bei mir sogar auch vor, dass ich bin so ein Bodensitzer. Ich finde es total gemütlich, auf dem Boden zu sitzen und dann liegen meine Hunde manchmal auf dem Sofa über mir. Du. Krass, ne?
Also das heißt, dass die Frage haben wir schon mal geklärt. Nox darf auf die Couch und auch ins Bett, sag mal ehrlich.
Auch ins Bett. Also wenn er mal nachts kommt, dann ist das für mich vollkommen okay. Ich freue mich ehrlich gesagt.
Ja.
Ich finde das schön.
Flo, wie ist denn bei dir? Wo schläft Carlos?
Oder? Carlos darf auf die Couch, darf ins Bett. Der holt sich das auch. Der holt sich die Liebe.
Holt er sich die Liebe oder holst du dir die Liebe?
Teils. Mal so, muss ich echt sagen. Aber der ist wirklich schon ein kleiner Magnet. Ne? Und der liebt Körperkontakt einfach. Der muss immer an meinem Körper liegen oder wenn Besuch da ist, dann ist er nicht mehr bei mir, sondern beim Besuch. Dann ist der Besuch spannender als ich.
Ja.
Ist der Besuch weg, kommt er wieder zu mir. Ja.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe es mit meinen Hunden immer so gehalten, dass sie nicht auf die Couch dürfen, aber nicht aus irgendwelchen Dominanzgründen, sondern weil ich Hunde hatte, die auch sehr viel gehaart haben und meine Frau das gar nicht so witzig fand, wenn du dann immer so viel Haare auf der Couch hast. Ne? Und jetzt habe ich ja Kuba aus dem Tierschutz und der war am Anfang eben sehr, sehr extrem unterwürfig. Also hast du dich gefreut, wenn er in die Augen gucken kann. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich mich auch mal durchgesetzt zu Hause. Der darf mittlerweile auf die Couch. Ja, das heißt, so viel hat er geschafft. Ne? Und ich habe mich eher sogar darüber gefreut. Und ich genieße das, abends irgendwie auf der Couch zu sitzen, Kamin anzumachen, den Kopf von meinem Hund in meinem Schoß. Ja, das bringt mich so runter und es ist so schön. Und da sich dann Gedanken machen zu müssen, ist das jetzt gerade hier schlecht für meine Beziehung? Ich glaube, das komplette Gegenteil ist der Fall, weil ja auch Nähe total wichtig ist. Ne? Und Hunde, also nochmal für alle, damit da kein Missverständnis hier bleibt, es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr eure Hunde mit auf die Couch oder ins Bett nimmt. Aber, und da hat Kate ja völlig recht, ne, beobachtet das, die Kontrolle solltet ihr behalten und nicht der Hund sollte entscheiden, wer jetzt auf die Couch oder ins Bett darf.
Ich hatte letztens nämlich Besuch und da die Freundin hatte eine läufige Hündin. Und wenn Carlos sich ihr genähert hat, die wollte ihn zerfleischen, ne? Die ist auch einmal auf den losgegangen, richtig, da musste man die wirklich räumlich trennen. Und die hat sofort angefangen zu knurren, wenn er nur den Kopf auf den Schoß gelegt hat von ihr oder so. Es war richtig krass, ne? Es war so, haben wir auch nicht unter Kontrolle bekommen. War bei mir zu Hause, vielleicht hat sie da so auch gesagt, jetzt ist das hier, muss ich mal die Chefin spielen und mal gucken, ne? Ich habe da nichts gemacht, ich habe gesagt, das ist dein Hund, da will ich mich jetzt nicht einmischen, aber ich glaube, ich hätte schon ein bisschen anders reagiert und mal klar gemacht, bis hierhin und nicht weiter, ne? Weil das ist, glaube ich, so ein Verhalten, das geht halt gar nicht, ne? Weil draußen haben die sich super verstanden. Sobald zu Hause wir im Wohnzimmer waren, ging's los. Also richtig.
Ja. Es geht halt auch um verschiedene Orte, es geht um verschiedene Kontexte, ja auch teilweise Ressourcen. Das kann ja völlig unterschiedlich sein. Ne? Absolut richtig. Gibt's denn vielleicht noch ein Beispiel?
Ja, also ich habe auch mal gehört, zum Beispiel, man soll immer vor dem Hund durch die Tür gehen. Zum Mythos. Weil man sonst, wenn der Hund vorgeht.
Das muss ich doch jetzt nicht beantworten.
Ja, ich grinse ja auch die ganze Zeit so. Eigentlich müssten wir jetzt nicht mehr drüber sprechen, ne? Aber es ist ja, man muss es ja sagen,
das gibt's
es ist
immer noch,
bei es ganz
immer noch.
Vielen Leuten ja, und auch ja, bei Trainern kommt es auch noch häufig vor. Ich erlebe das also auch immer wieder, den Tipp, ne?
Ja. Ich muss auch sagen, wenn ich an einer viel befahrenen Straße lebe und mache die Haustür auf und mein Hund stürmt auf die Straße, ist das auch nicht richtig. Also von daher macht es dann sehr viel Sinn, in solchen Situationen dafür zu sorgen, dass mein Hund wartet, dass ich aus der Tür gehe. Und es gibt Hunde, die sind Nox zum Beispiel ist ein sehr leicht erregbarer Hund und da macht es manchmal Sinn, gewisse Rituale zu etablieren, um dem Hund Ruhe reinzukriegen in diese Situation. Wir verlassen jetzt gemeinsam das Haus. Aber das hat was einen erzieherischen Effekt, um einen leicht erregbaren Hund zur Ruhe zu bekommen. Auch hier wieder, wie bei allen anderen Sachen, Hunden interessiert es nicht, wer vorausläuft. Es gibt so ein wunderbares Video, was Günther Bloch mal in diesem Zusammenhang gezeigt hat, wo so eine Gruppe, in dem Fall waren es Wölfe, eben halt durch den Schnee rennen. Ja. Und da rennen eben halt auch die Jungspunde, kennst du auch, ne? Ja. Rennen die Jungspunde voraus und die Alten rennen hinterher, weil dadurch haben die Jungspunde schon so eine schöne Schneise in den Schnee gepflügt und dann können die Alten da schön bequem drauf laufen. Aber wenn es interessant wird, dann biegen sie ab und dann rennen die Jungen wieder hinterher. Also es ist immer eine Dynamik drin. Die Jungen orientieren sich an den Alten. Aber wer vorläuft? Das interessiert niemanden. Das ist nicht unbedingt der Chef oder die Chefin. Das hat keine Bedeutung. Auch hier können wir uns wieder entspannen. Wenn wir sowas von unseren Hunden verlangen, dann ist es ein rein erzieherischer Effekt, um sie zur Ruhe zu bringen oder um sie vor Gefahren zu schützen.
In meinen Augen ist mein Hund jetzt sehr dominant. Da sind ja viele der Meinung, jetzt muss ich dir mal eine richtige Ansage machen oder den bestrafen oder auf links drehen. Was würdest du sagen?
Du musst ihn unterwerfen.
Oh, richtig so, genau, ja. Am besten richtig so auf dem Boden einmal auf links drehen und, ne? Aber das ist ja wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg, oder?
Wahrscheinlich nicht.
In eurer Beziehung ist er dominant, oder wie? Also, weil es ist ja immer ein Beziehungsmerkmal. Also, er ist dir gegenüber, hast du das Gefühl, er ist der Chef, oder wie? Okay.
Ja, sowas zum Beispiel.
André, du kennst die beiden besser.
Also, Carlos ist schon ein selbstbewusstes Kerlchen. Ne? Aber ja, okay. Ich kenne ja auch Flo. Ja, und ich glaube, du bist da genau der richtige Besitzer zu diesem Hund. Ne? Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Carlos dich hier dominiert, ne? Oder die Führung da inne hat. Ne? Aber er wäre schon einer, der es mal versucht. Das glaube ich schon.
Ja, er versucht auf jeden Fall, wenn ich nicht da bin. Und
das ist ja auch ein interessantes Thema. Ne?
Ganz anderes, sehr, sehr spannendes Thema, was Hunde so tun, wenn wir nicht da sind.
Du bist weg,
genau.
Und kommst wieder.
Ich gebe ihn jetzt vielleicht ein Wochenende, kommt ja ab und zu vor, ich gebe ihn jetzt mal 2 Tage weg, weil ich irgendwo hin muss, terminlich. Und sobald ich aus der Tür bin, so nach 5 Minuten fängt er an, auf einmal rumzubellen oder nach jemandem so ein bisschen zu schnappen. Ist es eher Aufmerksamkeit, ist es Dominanz, ist es Unsicherheit, weil ich nicht mehr da bin? Wie könnte man das deuten? Das ist natürlich jetzt eine These, aber...
Also ich müsste sowas sehen, aber ich würde, so wie du es beschreibst, es eher als Frust deuten, Frust. Dass du gegangen bist ohne ihn, genau.
Bin ich ganz bei dir.
Das ist einfach, der Typ findet dich Teufel. Ist ein bisschen kleiner Kontrolletti, will immer dabei sein und mal gucken, was du so machst.
Der Flo nickt hier ganz stark.
Und bei anderen Leuten bleiben, findet er per se scheiße, weil die sind nicht du. So, und von daher ist er dann genervt und will nicht, dass die irgendwas versuchen, mit ihm zu machen, sondern er will zu dir. Und das versucht er dadurch zu zeigen.
Ja. Aber bleiben wir mal kurz bei dem Thema. Da habe ich auch eine schöne Geschichte, ne? Mhm. Jetzt nicht mit Kuba, mit meinem aktuellen Hund, sondern mit meinen alten beiden Hunden Rocky und Pete. Und dann, ich versuche die immer mit in den Urlaub zu nehmen. Ich liebe es auch, mit denen Urlaub zu machen. Aber es kommt ja schon mal vor, ja? Und dann war ich mal, ich glaube, länger als 5 Tage weg und die beiden Hunde waren bei meinen Eltern. Mhm. Ja? Und dann kommst du wieder und wirklich, ohne mich jetzt selbst zu loben, aber die waren absolut top erzogen. Ja? Also das hat schon gut funktioniert alles. Und dann kommst du aus dem Urlaub zurück, ne? Und ich sag so, und wie war es denn und so weiter. Ja, also die hören ja nicht so gut. Ne? Und dann erzählen die mir Geschichten. Sag ich, das kann ich dir nicht glauben. Ja? Aber was ist passiert, sagt dann immer dieser tolle Aussage, ja, die ersten 2 Tage ging's noch. Ja? Aber danach, ne, boah, da hatten wir immer mehr Probleme. Am Ende hatten wir sie nur noch an der Leine. Ja? Und das finde ich so spannend bei Hunden, dass sie auf diese neue Situation sich das anschauen und mal gucken, wie läuft das denn hier? Ja? Wer hat denn
Beispiel,
hier
André.
Welche Rolle? Ja. Und dann nutzen sie es halt aus. Ja? Und meine Eltern waren komplett überfordert.
Wie so Kinder, die erstmal Grenzen testen.
Darf ich
alles essen? Darf ich alles trinken? Darf ich lange wach bleiben? Darf ich dies?
Ist übrigens auch bei meinen Kindern so, wenn die bei meinen Eltern sind. Also das kann man
Kinder und Hunde, das ist so ähnlich. Aber ich finde, das ist ein wunderbares Thema, was du hier ansprichst, weil das wird ja auch oft so missverstanden, dass man Hunde so wie so kleine Roboter von A nach B bringen kann und da funktionieren sie genau wie mit bei A. Nein, Hunde sind Beziehungstiere, genau wie Kinder. Und die sind dann vielleicht in so einer Situation am Anfang erstmal ein bisschen still und warten ab, hast du gerade toll beschrieben. Und dann fangen sie an auszutesten. Und wenn jemand nicht klar auftritt und die merken irgendwie, ach guck mal, das gilt hier gar nicht so streng wie bei uns zu Hause, natürlich hören die dann sofort auf. ihr gutes Benehmen zu zeigen. Also bei Nox habe ich das ganz häufig, dass Leute dann sagen zu mir irgendwie so, der ist ja gar nicht so gut erzogen wie im Fernsehen. Und sage ich immer so, naja, also wenn er bei euch ist und ihr wollt von ihm irgendwie, dass er sich hinsetzt, dann guckt er euch an und sagt, wieso soll ich mich jetzt hinsetzen, weil du mir das sagst? Ja. So, ne? Also das ist eben, die Hunde sind Beziehungstiere, die einen mehr, die anderen weniger. Es gibt Rassen, die sind dazu erzogen, allen Menschen irgendwie gefallen zu wollen. Die machen sowas eher. Aber es gibt eben halt auch so diese fiesen kleinen Terrier-Typen wie Nox, die sagen, ich habe hier meine paar Lieblingsmenschen, mit denen mache ich alles und der Rest der Welt, Menschheit ist mir egal. Und das ist eben halt diese Persönlichkeit, diese Beziehungsebene, die gehört ja auch in dieses Thema mit rein. Das ist eben etwas sehr Individuelles, was wir immer jeweils als Menschen mit dem jeweiligen Hund in Anführungsstrichen ausdiskutieren müssen oder durch gemeinsame Erlebnisse sich etabliert, wer hier die Führungspersönlichkeit innehat. Und ich bin mir sicher, Flo, dass das bei euch eigentlich du bist, aber dass du vielleicht, weil du auch zu oft lachst in bestimmten Situationen oder singen, nicht so ernst nimmst wie André und ich, die jetzt vielleicht ernst nehmen würden, dass er dadurch vielleicht immer mal wieder was probiert und damit auch mal durchkommt und dadurch das vielleicht eine freundschaftliche, kumpelhafte Beziehung ist. Aber eigentlich ist klar, im Endeffekt bist du derjenige, der die wichtigen Entscheidungen trifft.
Oder? Hat Kate jetzt auch sehr gut erklärt, weil es ist so. Ne? Ja. Man merkt das bei dir. Das heißt, du lässt da viel durchgehen, das ist lustig. Und Carlos ist ja nun ein lustiges Kerlchen, muss man ja sagen. Ja? Aber wenn du es wirklich ernst meinst, also wenn du für dich eine Grenze hast, dann ändert sich deine Körpersprache, dann ändert sich dein Ton. Mit. Und dann ändert sich auch sofort das Verhalten von Carlos, ohne dass er Angst hat. Das finde ich auch noch mal so wichtig, dass wir da heute drüber sprechen, dass es hier nicht um Gewalt geht. Dass es hier nicht darum geht, den Hund runterzuknechten, sondern dass es eben eher um Verantwortung übernehmen führt, um klare Kommunikation, um ein gesundes Durchsetzungsvermögen und das wird so oft verwechselt und ich finde das eben so schade, weil im Endeffekt ist das gar nichts Schlechtes, wie du ja auch sagst, Kate, sondern es ist sogar was ganz Positives und es ist sogar die Verantwortung für uns Hundemenschen, die wir dafür unseren Hund übernehmen müssen.
Genau, wie du sagst, ich muss nicht rumschreien, um den jetzt irgendwie zu zeigen, dass ich ernst meine, ich muss nur körpersprachlich, der weiß ganz genau, wenn er was falsch macht und ich laufe auf den zu, dann sehe ich schon direkt die Beschwichtigungssignale. Ne? Da weiß er schon, okay, jetzt habe ich echt Scheiße gebaut. Da geht er auch freiwillig sofort in sein Körbchen, ne? Ohne dass ich was sagen muss. Und manche denken, man muss da wirklich rumschreien oder man muss den, weiß ich nicht, mit der Leine einmal einen drüber ziehen oder keine Ahnung. Es gibt da wirklich so alte Methoden. Ich stand mal an der Ampel mit so einem Mann und dann wollte ich Carlos Sitz macht. War nur Welpe, hat er nicht gemacht. Ja, da muss man den manchmal einfach eine knallen. Hat er mir gesagt. Ich so, nee, mein Hund knall ich nicht einfach meine, weil er keinen Sitz hat.
Er war ein Profi.
Er war einfach ein richtiger Profi. Ja. Ja, super Tipps, ey. Wenn du die weitergibst, dann haben wir aber ganz viele, ganz komische Hunde auf der Welt.
Ja, das ist also genau, was du sagst, Flo. Es gibt dazu auch tatsächlich eine Studie, die gezeigt hat, dass diese Hunde, die hauptsächlich mit aversiven Methoden erzogen werden, dass das eben halt auch sehr häufig verhaltensauffällige Hunde sind. Ja. Also es geht natürlich überhaupt gar nicht darum, dass wir irgendwie Angst haben davor, mal ein Abbruchsignal zu setzen und Grenzen zu ziehen. Das ist in der Hundeerziehung, das zeigst du ja auch in deinen Sendungen immer super, André, wahnsinnig wichtig. Und es gehört dazu, dass Hunde eben halt ein Sicherheitsgefühl entwickeln. Also auch unter Hunden, das finde ich ja, ist für mich immer so die Herangehensweise zu gucken, wie verhalten sich Hunde untereinander, werden Grenzen deutlich gezogen. Aber danach ist die Welt wieder in Ordnung und wir nehmen wieder Kontakt zueinander auf und wenden uns nicht beleidigt ab, sondern wir bieten den Welpen sofort oder den Junghunden genau sofort die Möglichkeit, wieder es besser zu machen. Und so lernen sie. Sie sind soziale Lerntiere. Was ist erwünschtes und was ist nicht erwünschtes Verhalten? Aber auch durchaus mit Körpersprache aktiv einzutreten in Situationen, wo man eine Grenze ziehen muss, finde ich total wichtig für die Sicherheit und die Erziehung unserer Hunde. Und natürlich etabliert sich dadurch auch ein Dominanzgefüge in unserer Beziehung zwischen uns und unserem Hund. Aber Dominanz dient eben dazu, in Zukunft Konflikte überflüssig zu machen. Also wenn ich in einer Dominanzbeziehung mich mit meinem Hund befinde, dann ist das etwas, was man in anderen Worten auch einfach als eine liebevolle Führung durchs Leben bezeichnen könnte. Ich übernehme Verantwortung für Situationen und ich kenne einfach gewisse gefährliche Situationen und die regel ich. Und weil du dich an diese Regeln hältst, hast du im Gegenzug dafür ganz viel Freiheit und kannst viele Sachen auf deine Hundeart regeln in deinem Leben und hast ein glückliches Hundeleben. Also darum geht es letztendlich, um eine liebevolle, klare Anleitung.
Sehr, sehr schön erklärt. Und das ist es eben, ne? Und es geht auch nicht darum, immer in diesen Situationen rumzureiten und die Hunde immer wieder da reinzubringen, einfach nur um zu zeigen, ich bin hier der Chef, sondern man klärt Situationen, man belohnt dann aber eben dementsprechend auch ein anderes Verhalten und man will gar nicht in diese Situationen mehr reinkommen, weil sie überflüssig sind. Und ich finde es auch nochmal total wichtig, dass Hunde ja wie Menschen auch komplett unterschiedlich unterschiedlich sind, auch in ihren Charakteren. Ja, und das heißt, ich muss mit so einem Draufgänger anders umgehen, eventuell mal, als mit so einem ganz sensiblen Hund. Wenn ich diesen ganz sensiblen Hund zu hart angehe oder körpersprachlich zu deutlich bin, dann überfordere ich diesen Hund. Und da muss man auch schauen. Es gibt also nicht diese eine Lösung, die man jetzt auf jeden Hund reinnehmen kann, sondern da sind unsere Hunde viel zu komplex. Ne? Und das muss auch jeder Hundebesitzer verstehen und auch dementsprechend anpassen. Ne? Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein heutiger Werbepartner Check24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen, aber besonders spannend für euch ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden. Und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. Beispielsweise könnt ihr bei Check24 einen OP-Schutz für einen Yorkshire Terrier schon ab 4,37 Euro im Monat abschließen und somit bis zu 93% sparen. Gleichzeitig zeigt euch die Check24 Tarifnote transparent an, wie gut die Leistung tatsächlich ist, die ihr für euer Geld bekommt. Das hilft euch richtig gut bei der Einschätzung. Und natürlich ist der Vergleich und Abschluss von Versicherungen aufgrund der Widerrufsmöglichkeit für euch komplett risikofrei. Den Vergleich findet ihr auf www.check24.de/tierkrankenversicherung/podcast. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Jetzt ist es an der Zeit, euch mal wieder zu Wort kommen zu lassen. Über Social Media könnt ihr uns ja immer eure Fragen stellen und heute natürlich zum Thema Dominanz. Und das ist ja immer Flo's Aufgabe. Flo, du hast uns mal ein paar Fragen rausgesucht.
Ja, zuerst hat die Pia geschrieben, mein Balu ist nun genau 4 Monate alt. Er hebt nun das Bein beim Pinkeln. Aber so früh kenne ich das nun gar nicht, hatte schon ein paar Hunde und das Beinheben hat immer so ab einem halben Jahr angefangen. Bedeutet das irgendwas, wenn er so früh das Bein hebt? Starke Dominanz?
Also 4 Monate, 16 Wochen, ist früh, oder?
Das ist sehr früh, ja. Also wirklich sehr früh. Könnte darauf hindeuten, dass es sich um eine kleinere Rasse handelt. Die werden eben halt eher geschlechtsreif als die Großen, die eher so ein bisschen die Spätzünder sind. Aber mit Dominanzverhalten hat das überhaupt gar nichts zu tun. Der fängt jetzt einfach an, das zu tun, was ihm seine Genetik vorgibt. Und das ist ab und zu mal sein Beinchen zu heben.
Genau. Ich glaube, bei Carlos war es nach einem Jahr, dass er es regelmäßig gemacht hat. Erst ist wirklich spät. Ich habe mich richtig gefreut.
Ja, es sind oft die Kleinhundrassen, die das erschreckend oft machen. Wir hatten das auch schon bei uns in den Weltengruppen teilweise, ja. Wo du denkst so, was? Aber Baloo passt für mich nicht. Baloo ist für mich
groß.
Golden Retriever. Oder, aber ja, vielleicht ist es ein kleiner Hund. Ne? Dann ist es früh, aber du musst dir eben keine Sorgen machen. Das hat nichts mit Dominanz zu tun. Und wenn du heute diesem Podcast schon gut zugehört hast, dann weißt du das jetzt auch sowieso.
Dann die nächste Frage von Sandra, stellvertretend für viele, die genau das wissen wollen. Unser 13 Wochen alter Welpen rammelt am Bein, aber nur, wenn ich mich umziehe, also am nackigen Bein. Sonst nie. Ist das Dominanz?
Finde ich spannend. Also man kennt das Problem mit dem Rammeln, ne? Ja. Dass das losgeht und die reiten halt auf und so weiter, halt kann keiner sehen. Dass das nur bei einem nackten Bein vorkommt, ist mir persönlich jetzt neu. Hast du das schon mal irgendwo gehabt, Kate?
Nein, das finde ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, ich hoffe mal, das hat sich noch nicht so weit etabliert, dass das wirklich immer dann ist, weil dann würde ich es wirklich auch bedenklich finden. Aber ich glaube einfach, dass viele Leute sehr schnell verunsichert sind, wenn ein junger Hund das macht. Und das ist auch hier wieder was völlig Normales, übrigens auch geschlechterübergreifend. Auch Hündinnen probieren das mal aus. Es ist ein bisschen, man kann, es, wie bei so vielen Verhaltensweisen kann es unterschiedlich motiviert sein. Aber dass es sich um ein Dominanzverhalten handelt, das ist sehr, sehr selten der Fall. Meistens ist es eine Übersprungshandlung oder natürlich, es fühlt sich auch gut an. Das müssen wir einfach ganz deutlich hier sagen. Und was alles, was sich gut anfühlt, wird wiederholt. Und wenn man das nicht unterbricht, dann kann sich das sehr schnell ja fast schon zu einem stereotypen Verhaltensmuster entwickeln. Das sind dann die Hunde, die permanent alles anrammeln, was irgendwie nicht sofort abhauen kann. Und irgendwann ist es dann auch das Sofakissen und so weiter.
Genau, da kenne ich also auch viele Hunde.
Hier würde ich tatsächlich sofort einen Riegel vorschieben. Meine Hunde, wenn die das einmal gemacht haben, bei mir bin ich sehr deutlich aufgetreten. Das ist absolutes Tabu bei mir.
Und damit kriegt man es auch ganz gut in den Griff. Ne, aber es gibt wirklich Hunde, die haben, das habe ich auch schon erlebt bei Leuten zu Hause, die haben ein spezielles Spielzeug zum Beispiel für den Hund. Also so ein Kuscheltier. Also wie so eine Art Sexpuppe, wenn du so willst. So Hunde. Was der Hund dann wirklich zur Verfügung gestellt bekommt. Ne? Und das, glaube ich, fördert dieses Verhalten. Da musst du ein bisschen aufpassen. Mich interessiert trotzdem, warum der Hund das nur beim nackten Bein macht. Also da habe ich noch keine schlüssige Antwort, warum, die ich jetzt hier raushauen könnte, ne, warum das sonst nicht passiert. Also es ist echt interessant. Aber ich glaube, die Frage...
Vielleicht ist es auch die Einstiegsdroge. Das ist das nackte Bein. Das ist die Einstiegsdroge. Und dann wird es irgendwann wahllos bei allen gemacht. Aber deshalb würde ich sofort jetzt, wenn er damit anfängt, würde ich das...
Genau, das ist die Antwort. Und damit haben wir deine Frage auch soweit geklärt.
Dann kommen wir zu der letzten Frage. Tina macht sich Sorgen, weil sie das Verhalten ihres Welpen Pepe nicht deuten kann. Sie schreibt, Pepe ist jetzt seit 4 Wochen bei uns, wovon mein Mann die letzten beiden Wochen dienstlich verreist war. Pepe hat sich sehr gefreut, als er gestern nach Hause kam. Mein Mann und ich haben uns dann abends auf die Couch gelegt und gekuschelt. Pepe durfte mit auf die Couch und ist meinem Mann ständig auf den Kopf geklettert. Beinahe wie um zu sagen, hey, ich bin größer als du. Er war dabei gewohnt ruhig und gelassen, aber total penetrant. Kann das ein Dominanzverhalten gewesen sein?
Wenn der Mann eben halt wirklich 2 Wochen nicht da war von diesen 4 Wochen, dann ist das für den Hund schon eine komische Situation. Und plötzlich da auf dem Sofa, wo er wahrscheinlich die letzten 2 Wochen mit dem Frauchen gekuschelt hat, dann der Mann sitzt wieder. Und die Situation kann er als ungewöhnlich und vielleicht auch nicht ganz behaglich empfinden und versucht irgendwie in irgendeine Weise da eine Dynamik reinzubringen, diese Situation, so würde ich das interpretieren. Wenn man dann irgendwie da nicht auftritt entschlossen und gewisse Dinge einfach Grenzen zieht für sich, die man gut findet oder nicht gut findet, kann sich das natürlich zu einem problematischen Verhalten entwickeln. Aber man muss hier auch sehr sensibel vorgehen in dieser Situation. Und es zeigt ja natürlich auch ein Bedürfnis nach Nähe und Erkundung und Persönlichkeit vielleicht des Mannes wieder doch noch besser kennenlernen. Also es ist ein bisschen schwierig, da pauschal auf Entfernung, wenn man nicht dabei gewesen ist in der Situation, was wirklich Handfestes zu sagen. Wie geht dir das, André?
Absolut. Es ist ja immer so eine Thematik. Ne? Als Trainer willst du immer die Situation sehen. Und das, was man dir erzählt, ist oft, ne, kommt gar nicht so hin, weil die Wahrnehmung einfach da eine ganz andere ist in dem Moment. Aber da bin ich ganz bei dir. Ja? Also wichtig ist, übertreibt's mein Hund in dem Moment? Dann muss ich da einwirken, entspannt, gelassen. Aber dann lasse ich es nicht zu. Aber es kann natürlich auch sein, je nachdem, wie lange die sich auch schon vorher kannten, ne, dass er sich jetzt da besonders stark freut oder versucht, da so ein bisschen irgendwie ihn auch zu beanspruchen. Das kennt man ja häufig. Also Situationen gibt's ja sehr, sehr häufig. Das ist auch oft eine Frage, die ich den Leuten stelle. Hey, wenn ihr euch mal in den Arm nehmt oder ein bisschen kuscheln, was passiert denn dann? Interessiert dein Hund das? Will der dann dabei sein? Kommt der dazwischen? Ne? Und das sind einfach auch so Testläufe, die, glaube ich, auch natürlich sind, dass der Hund mal austestet. Ja, was passiert denn dann? Ne? Ist das vielleicht meine Aufgabe hier? Ja, muss ich da aufpassen? Mhm. Und das muss man so ein bisschen im Blick haben. Aber ich bin da ganz bei dir, Kate. Also das ist eine gute Mischung zwischen mein Hund übertreibt, und das scheint ja jetzt hier in dem Fall so zu sein. Ne? Dann nehme ich ihn runter, gehe vielleicht aus der Situation mal raus, beobachte das. Kann auch sein, dass es dann nach 2-3 Tagen sich schon wieder komplett normalisiert hat. Würde ich also nicht überbewerten.
Genau, André, ich muss noch mal ganz kurz so was sagen, weil ich das gerade so großartig finde, was du gesagt hast, weil das wird ja auch häufig vergessen. Hunde sind soziale Lerntiere. Die kriegen nicht irgendwie so ein Handbuch wie wir und wo sie sich orientieren können, wie man sich unter Menschen so verhält. Die müssen alles ausprobieren und daraus dann verstehen, wie unsere Persönlichkeiten ticken oder wie sie bestimmte Situationen bewerten müssen. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, Situationen eben halt für sie klar zu strukturieren und zu sagen, hier ist eine Grenze oder das finde ich gut. Und so lernt der Hund sich in unser Gefüge einzufügen und auch Beziehungen zu verstehen. Also wenn da eine Person ist in einem Haushalt, die immer mal wieder verschwindet für 2 Wochen und dann wieder da ist, ist es für den Hund, gerade wenn er jung ist, eine Herausforderung. Und so würde ich das eben halt auch interpretieren.
Der direkte Draht zu uns. Postet eure Fragen einfach über Social Media mit dem Hashtag Welpentrainer. Antworten gibt es dann hier im Podcast zum passenden Thema. Also stellt uns gerne eure Fragen.
Wir haben heute schon ganz viel über das Thema Dominanz gesprochen und jetzt bleibt natürlich eine Frage zurück. Muss ich denn als Hundebesitzer der Chef sein? Kate, ist das so?
Ja, ich kann ja noch mal so als Verhaltensbiologin, also als Verhaltensnerd antworten. Dominanz, das hatten wir ja schon ganz am Anfang, ist etwas Positives. Sie sorgt in sozialen Gruppen von ganz, ganz vielen sozial lebenden Tierarten dafür, dass es weniger Konflikte gibt. Also das ist etwas, was eine sehr, sehr wichtige Funktion für Frieden hat in Gruppen. Und deswegen ist es auch für die allermeisten Hunde gar keine erstrebenswerte Position, in einer Gruppe in die dominante Führungsposition hineinzuwachsen, sondern sie freuen sich eigentlich auch wie die allermeisten Menschen von uns, wenn sie einfach irgendwie so ihrem Trott nachgehen können und ein gesichertes, ruhiges, harmonisches, schönes Leben haben. Und natürlich müssen sie sich orientieren und sind in der Junghunde-Pubertätszeit vor allen Dingen immer dabei zu testen, was sind meine Möglichkeiten, wo kann ich hier noch ein bisschen Verbesserung für mich persönlich bei rausholen. Das ist unsere Aufgabe als Erzieher, Grenzen zu setzen, aber das erfordert eben tatsächlich, in dem Moment, wo ich als Mensch mir einen Hund nach Hause hole, muss ich mir klar sein, der Hund hat an mich die Erwartungshaltung, die Kinder auch an ihre Eltern haben. Und das ist eine liebevolle Führung. Das Bedürfnis nach Sicherheit, Orientierung in dieser Welt, damit ich ein tolles Leben an der Seite dieses super tollen Menschen führen kann, der mich als Persönlichkeit ernst nimmt, angepasst, wie André das vorhin so schön gesagt hat, an meine Persönlichkeit Grenzen zieht, also dem sensiblen Hund gegenüber anders auftritt als gegenüber so einem kleinen Raufbold. Ganz klar, der will das ein bisschen genauer wissen. Also der mich als Persönlichkeit sieht und nicht in irgendeine Schublade steckt, irgendwie einer Rasse oder generell von Hund, und mich anleitet und mir eben halt diese Sicherheit bietet. Und das erfordert von uns Menschen einfach, uns muss klar sein, wir sind in der Führungsperson. Und das ist, glaube ich, das Problem, was viele Menschen haben, dass sie Führung immer noch mit was Negativem assoziieren. Und unter Hunden ist Führung etwas sehr Liebevolles, Souveränes, Freundliches. Ich muss noch mal zu meinen Streunerhunden zurückkommen. Da ist es eben halt sehr häufig beobachtet worden, dass die Anführer super nett waren. Also russischer Streunerforscher hat mal beobachtet, wie eine Gruppe von nur 3 Hunden einen sehr, sehr beliebten Rendezvousplatz auf dem Moskauer Universitätsgelände sehr lange für sich behaupten und konnte, weil die einfach so eine ganz krasse, geschlossenen Auftritt hatten gegenüber anderen Hundegruppen, die kopfmäßig viel denen sehr weit überlegen waren. Aber wenn man sich das Freizeitverhalten dieser kleinen Gruppe angeguckt hat, ist klar geworden, warum die so geschlossen auftreten, weil die untereinander wahnsinnig viel zärtliche, freundliche, liebevolle Interaktion gezeigt haben. Also der Chef dieser Gruppe war extrem nett. Und das hat dazu geführt, dass es einen ganz starken internen Zusammenhalt gab, der dazu geführt hat, dass sie diesen tollen Platz sehr lange für sich behaupten konnten. Und ich finde, das zeigt uns sehr schön, was Hunde mögen. Hunde mögen freundliche, souveräne, liebevolle Anführerinnen, die im richtigen Moment wissen, was zu tun ist. Und das reicht ihnen. Wenn sie dieses Gefühl haben, dass ich einen Plan habe vom Leben, dann bin ich der oder die Dominante, aber das ist nichts Negatives, sondern für Hunde, aus der Hundeperspektive, etwas sehr, sehr Schönes.
Super zusammengefasst. Und ich würde sagen, man kann sagen, auf die Frage hin, musst du jetzt dominant sein deinem Hund gegenüber, kann man die ganz klar mit Ja beantworten. Aber ich glaube, es gibt eben so ein kommunikatives Missverständnis, weil man das einfach so anders wertet im Kopf, als es eigentlich der Fall ist. Das heißt, wenn man die Erklärung vorher hört, dann weiß man, okay, dominant sein ist was Gutes. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was wir hier heute besprechen können, da einfach eine andere Sicht auf das Wort oder auf das Thema Dominanz zu bekommen. Aber da können wir auch noch mal so ein bisschen stehen bleiben. Also es geht ja eigentlich im Ende immer darum, dass Menschen mit ihren Hunden ein gutes Team bilden sollen, dass sie gut klarkommen und dementsprechend dann auch viel Freiheit für den Hund, aber auch für den Mensch da ist. Ja? Und da ist immer die Frage, was passiert oder welche Fehler treten auf, dass das eben nicht der Fall ist? Warum haben so viele Menschen mit ihren Hunden Probleme oder müssen sie nur an der Leine führen oder es gibt Verhaltensauffälligkeiten? Und ich glaube, dass das eben genau damit zusammenhängt, dass viele Leute gar nicht klar ist, wenn sie einen Hund bekommen, dass sie diese Verantwortungsrolle haben, dass sie das gar nicht wahrnehmen. Vielleicht auch oft die Hunde unterschätzen, ja, dass sie eben viel beobachten, viel austesten und wir uns als Menschen oft intuitiv falsch verhalten. Ja, das fängt ja schon damit an, dass der Hund als Welpe einfach permanent Aufmerksamkeit bekommt, ne? Dass wir alles Mögliche süß finden. Also es gibt viele Situationen, es fällt uns schwer, Grenzen zu setzen und wir wollen immer, dass alles cool ist, dass wir beste Friends sind sozusagen, ne? Aber es ist eben wichtig, dass man sich im Vorfeld klar macht, man kann diese ganzen Situationen oder Fehlverhalten verhindern, ne? Wenn man seine Verantwortung wahrnimmt, und das hat nichts, aber auch gar nichts mit Gewalt, mit Negativität oder mit Chef sein oder böse sein zu tun, ganz im Gegenteil, sondern man muss souverän, ruhig und entspannt führen. Und das kann ich nur, wenn ich mir dessen bewusst bin. Ne? Und das sollten wir uns allen klar machen. Und im besten Fall auch, bevor ich mir einen Hund anschaffe. Das wäre der beste Zeitpunkt in dem Moment. Ne?
Man überträgt ja auch viele seiner Verhaltensweisen auf den Hund. Bin ich selber sehr unsicher und strahle keine Sicherheit aus, dann brauche ich nicht von meinem Hund erwarten, dass er auf einmal wie auf mich hört und mir folgt auf Schritt und Tritt. Und wenn ich selber sehr unruhig bin, kann ich nicht erwarten, dass mein Hund die ganze Zeit selber eine super ruhiges Lebewesen ist, was die ganze Zeit nur chillt, weil ich übertrage meine Unruhe immer auf den Hund und meine Unsicherheit übertrage ich auch auf den Hund.
Und da sind wir schon bei dem nächsten absolut spannenden Thema. Ne? Nicht nur Hunde sind da ja unterschiedlich, ne, von ihren Charakteren, sondern Menschen natürlich auch. Und ich erlebe das immer wieder im Hundetraining, dass du Menschen hast, erster Hund, gar keine Ahnung sozusagen, also sich vielleicht auch gar nicht so gut vorbereitet. Trotzdem merkst du, hey, das passt, weil sie natürlicherweise schon Eigenschaften mitbringen, die genau in diese Richtung gehen. Die machen das, ohne drüber nachzudenken. Ja, die machen sich gar keinen Kopf darüber. Die strahlen das einfach aus. Hunde lieben das, schon funktioniert's. Ob da jetzt Sitz und Platz und die Kommandos und so weiter, ist am Ende auch gar nicht so entscheidend. Ne? So, und dann hast du wieder Leuten, denen fällt's extrem schwer. Und wenn du dann noch so eine Paarung hast, wo du vielleicht so einen Draufgänger-Hund hast, aber eine sehr unsichere Person dazu, da sehe ich so bei mir in Trainingssituationen immer die größte Schwierigkeit, da zu vermitteln und die Leute da hinzubringen. Aber das ist dann eben, das geht auch für mich übers normale Hundetraining hinaus. Das ist für mich auch oft eine Persönlichkeitsentwicklung für den Menschen. Ne? Also extrem spannend. Zeigt doch wieder, wie genial unsere Hunde sind. Ne? Das ist einfach für mich immer noch faszinierend, auch nach so vielen Jahren. Das liebe ich einfach. Ja? Wird deswegen auch nicht langweilig.
Ich fand das ganz gut, was du gerade gesagt hast, du sowieso, André, oder auch Flo, weil das ist auch etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde im Zusammenleben mit Hund, was mir immer wieder auffällt, ist gerade in diesen Situationen, wo Menschen vielleicht nicht genau ein Hundeverhalten nicht richtig einordnen können, nicht genau wissen, was sie jetzt machen sollen, dann zögern sie. Und zögern ist immer ein Zeichen von Schwäche oder Unsicherheit. Und das nimmt ein Hund ganz genau wahr. Also Hunde brauchen Menschen, und das ist natürlich jetzt ein bisschen hart für Menschen, die eher irgendwie die abwägenden, rationalen Typen sind, die über alles erstmal nochmal nachdenken müssen. In manchen Situationen brauchen Hunde schnelle Entscheidungen. Und da bin ich eben halt ein Freund von, dann mache ich vielleicht auch mal einen Fehler und dann reflektiere ich das danach und denke darüber nach, was jetzt genau der Fehler war. Aber nichts tun ist für einen Hund immer ein Zeichen, dass der Mensch nicht genau weiß, was jetzt zu tun ist in der Situation. Und sofort hast du dieses Problem, dass eine Unsicherheit in deine Führungsrolle reinkommt, ohne dass der Hund jetzt grundsätzlich verunsichert ist. Aber er hat das Gefühl, er muss jetzt hier vielleicht irgendwas für uns übernehmen, irgendwas entscheiden. Und das ist häufig, weil du es am Anfang gefragt hast, fand ich auch nochmal wichtig zu sagen, so ein Keim dessen, woraus Problemverhalten entstehen kann. Dass Menschen zu zögerlich auftreten, zu viel Angst haben, Fehler zu machen, zu verkopft sind. Das ist, glaube ich, genau das, was du gerade meintest, dass manche Menschen intuitiv einfach schnell reagieren, schnell handeln und im Nachhinein merken, oh, da war ich vielleicht ein bisschen zu laut oder zu wenig eindrücklich in meinem Auftreten. Und passen das dann mit der Zeit immer besser an. Aber durch dieses Learning by Doing, Try and Error, machen sie genau das wie Hunde. Heranwachsen im Leben. Hunde machen nämlich auch, sind als soziale Lerntiere immer auf dieses Selbsterfahren angewiesen. Und Menschen, die sich das trauen, sind meistens oder sehr häufig auch Leute, die wirklich vorher noch nie einen Hund hatten. Aber das funktioniert gleich total gut. Und ich kenne auch Leute, die haben seit 10 Jahren oder noch länger Hunde. Und es hat immer diese Probleme gegeben, weil man zu langsam in der Reaktion ist, um ein Verhalten zu unterbinden, was sich in der Folge dann als echt problematisch entwickeln kann, wenn man da nicht frühzeitig eingreift.
Was auch wieder total spannend ist, weil wenn Hunde merken, hey, der Mensch, der reagiert jetzt hier nicht, der ist eben zögerlich, was passiert dann? Und das ist auch, glaube ich, so der Selbsterhaltungstrieb eines Rudels oder einer Gruppe. Dann sagen die, okay, einer muss ja den Job machen, dann mache ich den halt. Mhm. Und das, was mich dann wirklich fasziniert, dass ich selbst bei Tierschutzhunden, die aus dem Ausland kommen, ja, die vielleicht echt viel Mist erlebt haben, eigentlich total überfordert sind, überhaupt nicht geeignet sind für so eine Rolle, die es dann trotzdem versuchen, weil sie merken, es macht kein anderer. Natürlich sind sie dann total überfordert und wir haben auch echt eine blöde Situation für den Hund, aber auch für den Menschen. Ne? Aber ich finde es trotzdem erstaunlich, dass dieser Hund es trotzdem versucht. Ja? Und das zeigt nochmal, dass es wichtig ist, eben, dass wir einen Plan haben müssen. Aber wie passiert das denn? Das finde ich ein schönes Beispiel, was du sagst. Du hast eine Hundebegegnung, irgendwie blöd. Dein Hund wird gerade pubertär, gibt mal ein bisschen Theater. Ja? So, dann kriegst du einen blöden Spruch. Gehen Sie mal in die Hundeschule, Ihr Hund ist aggressiv, irgendwie so ein blöden Spruch. Dann sind wir Menschen, ja, wenn du ein netter Mensch bist, ist dir das ja nicht völlig egal. Ne? Das heißt, sofort in der nächsten Situation bei einer Begegnung läuft was in deinem Kopf ab. Das führt dann oft dazu, dass wir eben dieses zögerliche Verhalten haben. Du denkst drüber nach, du malst dir Bilder aus in deinem Kopf, dass es gleich wieder unangenehm wird. Dein Hund nimmt zwar, das wird nicht in 3 Tagen entstehen, das Problem, aber wenn du das jetzt über einen längeren Zeitraum hast, dann hast du irgendwann den Salat. Dann hast du unter Umständen einen sehr leinen, aggressiven Hund, der sich schon die ganze Zeit wie ein Sheriff umguckt. Wo ist das nächste Opfer, wo kann ich hier klären? Und die Verunsicherung bei Menschen wird natürlich dementsprechend auch immer größer, weil seine Befürchtung bewahrheitet sich ja dann.
Ich hatte direkt eine Situation gerade im Kopf, wo du gesagt hast, Leinaggressivität. Wir haben so ein paar Hunde bei uns da, die mir fast jeden Tag begegnen und die kläffen den Carlos immer an. Aber ich merke schon vorher, wenn die Besitzer uns sehen vom Weiten schon, dass sie direkt ihren Hund schon enger halten, also direkt die Situation schon auf den Hund.
Schäferhundgriff hier.
Ja, ja, genau so. Ne? Also direkt, der Hund weiß sofort, jetzt gleich kommt wieder irgendetwas. Und ich glaube, diese Unsicherheit übertragen die sofort auf den Hund. Ja. Und der ist sofort hellwach und weiß, jetzt muss ich gleich hier wieder verteidigen oder keine Ahnung, was er dann, was in den Kopf so vorgeht von einem Hund, wenn er allein aggressiv ist. Aber die Situation ist mir sofort in den Kopf gekommen, weil das ist echt krass, wie auffällig Menschen sofort reagieren, bevor der Hund schon überhaupt reagiert.
Voll. Aber jetzt kann man die Situation auch mal positiv betrachten. Ne? Wie sollte es denn dann richtig laufen? Also, ich bin nicht zögerlich, sondern ich reagiere sofort und könnte meinem Hund jetzt beibringen, hey, wenn da vorne irgendwas passiert, schau einfach mich an. Ich weiß, wie wir mit der Situation umgehen und ich kann dann entscheiden, hey, das ist hier der Jürgen von nebenan, geh spielen, ja, kein Problem. Oder wir laufen jetzt bei Fuß, schau mich an, ich kann gute Verhaltensweisen dann immer wieder bestätigen, nach vorne bringen und habe dann einen Hund, der wahrscheinlich gar keine Leine mehr zwingend benötigt, sondern ja, dass es einfach so über ein gutes Teamgefühl in eine gute Vertrauenssituation eben läuft und passt. Und das, es gibt auch nichts Schöneres, wenn du so entspannt mit deinem Hund spazieren gehst. Ich kann das immer bei den Leuten nicht nachvollziehen. Das macht doch keinen Spaß, mit seinem Hund rauszugehen, wenn du dauernd solche Situationen hast, wo du bist ja nur am, du hast ja nur den Radar an, da bist du ja gestresster als vor dem Spaziergang, oder?
Und ich laufe dann immer mit dem kleinen Frenchie an den großen kläffenden Hunden vorbei und die denken sich auch, glaube ich, so, okay, es geht ja auch irgendwie anders, ne? Vor allem haben Frenchies ja auch eigentlich so eine andere Wahrnehmung bei den Leuten, dass sie halt immer sofort verspielt sind und sofort auf alle Hunde draufrennen.
Es gibt Vorurteile, ja.
Ja. Naja. Und dann ist es immer super spannend zu sehen, so wie die andere Seite, wie aggressiv dann der Hund ist und wie die dann auch beschämt so ein bisschen weggucken, weil die Situation unangenehm ist. Ne? Ja. Wäre mir ja auch, wenn mein Hund die ganze Zeit alles Mögliche ankläffen würde, würde ich mir auch denken.
Boah, ich kann mir gut vorstellen, wie du dann so mit breiter Brust, mit so einem leichten Grinsen daran vorbeigehst.
Ich lobe den, der kriegt immer sofort ein Lob. Und ich so, Karl, das ist ganz fein, genau so macht man das. Ja, weil es ist, wie du sagst, das wäre halt super unentspannt, den ganzen Tag irgendwie mit der Leine. Auch ich habe ja welche, die wirklich am Rhein, Riesenwiese, trotzdem mit Leine rumlaufen müssen, ne? Weil der Hund sonst irgendwie eskalieren könnte.
Ja, weil der so dominant ist. Ja.
Weil der so dominant ist, ja.
Genau. Endlich steht der Frühling in den Startlöchern, meine Lieblingsjahreszeit. Allerdings heißt das auch, dass die ersten Zecken bereits unterwegs sind. Flo, haben deine Hunde schon welche gehabt?
Bisher zum Glück noch nicht, aber ich bin gespannt, wenn ich die ersten rausziehen muss.
Ich hatte schon zwei, also nicht ich, sondern Kuba. Aber Zecken können bei einem Stich gefährliche Krankheitserreger auf Hunde übertragen. Das wissen, glaube ich, die meisten. Daher ist entsprechender Schutz sehr, sehr wichtig. Das Seresto-Halsband wehrt und tötet Zecken effektiv ab, und zwar in der Regel schon, bevor es überhaupt zu einem Stich kommt. Mit einer Wirkdauer von bis zu 8 Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Seresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin, zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Seresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Auch heute kommen wir natürlich wieder zu unserer Rubrik, die größten Flops, heute zum Thema Dominanz. Und wir möchten mal die größten 5 Vorurteile zu diesem Thema aufräumen oder uns anschauen. Und Flo, du darfst mal das erste Vorurteil vorlesen.
Vorurteil Nummer 1, mein Hund will grundsätzlich der Chef im Rudel beziehungsweise in der Familie sein.
Ja, will er nicht. Haben wir ja heute ganz klar geklärt. Das ist nicht grundsätzlich der Fall. Hunde wachsen in eine Familie rein, schauen sich genau an, wer hier was genau macht, wer welche Aufgaben übernimmt. Und wenn ich da nicht aufpasse, keinen Plan habe, nicht strukturiert bin, dann kann es mir eben passieren, dass mein Hund in Verhaltensweisen reinrutscht, die nicht gesund oder gut für uns sind. Aber diese klare Chefposition, nur einer ist der Chef im Rudel, das haben wir, glaube ich, heute ganz klar widerlegt. Oder, Kate?
Absolut. Kein Hund hat Interesse daran, die Weltherrschaft zu übernehmen in dem Moment, wo er bei uns einzieht. Aber wenn wir nicht in der Lage sind, ihm Hausregeln zu vermitteln oder eben halt zu zögerlich unsicher auftreten, weil wir nicht genug wissen, vielleicht auch über Hundeverhalten, dann kann es passieren, dass Hunde eben halt aus dieser Situation heraus, weil sie das Gefühl haben, wir sind uns nicht sicher mit dem, was wir wollen, anfangen, die Führung übernehmen zu müssen, weil wir ihnen keine andere Wahl lassen. Also eigentlich hat ein Hund ein ganz klares Bestreben danach, einfach ein gemütliches, entspanntes, schönes Leben an unserer Seite zu führen und sehnt sich nach Orientierung und Sicherheit.
Wir kommen zum nächsten Vorurteil. Mein Hund hört nicht, weil er so dominant ist. Was sagst du dazu?
Tja. Da haben wir wieder diese Ausgangssituation. Also Dominanz ist ja keine Eigenschaft, sondern ein Beziehungsmerkmal. Ja. Und das heißt, ich bin einfach dafür verantwortlich, dass diese Beziehung zwischen mir und meinem Hund entsprechend aufgebaut ist. Ob mein Hund Sitzplatz bei Fuß oder auf den Rückruf reagiert, da ist wieder eine ganz andere Situation. Also dann muss ich einfach darüber grundsätzlich nachdenken, ob ich in mein Training vielleicht nochmal überdenken sollte oder mich an einen anderen Hundetrainer, Hundetrainerin wenden sollte, die mir nochmal so ein paar Basics erklärt.
Wobei ich jetzt schon sagen würde, wir benennen das hier als Vorurteil, ne? Aber eigentlich müsste man klar sagen, ja, das stimmt. Wenn wir nicht von den Kommandos sprechen, das ist natürlich wieder lerntheoretisch eine andere Geschichte.
Ja, ja.
Aber wenn man es so
ja?
sieht, ist es ja so, dass der Hund dann dementsprechend in diese Rolle reinrutscht, dominant ist. Wir haben heute gelernt, was dominant bedeutet eigentlich, ne? Und dann ist es auch klar, dass der Hund dann in Situationen, wenn es um was geht, sich nicht auf den Menschen verlässt, sondern eben dann eigene Entscheidungen trifft. Und dann hört der Hund nicht, ja? Aber dann auch zurecht, wenn man so will, ne? Und deswegen kann man eigentlich sagen, ist da was dran am Ende, ja? Sollte halt nicht
da
so sein.
Da hast du total, das stimmt, weil der Hund eben halt nicht gelernt hat, dass es sich lohnt, sich an seinem Menschen zu orientieren. Das ist auch etwas, was ich häufig bemerke in der Pubertät, dass Leute dann fast schon beleidigt aufgeben und sagen, jetzt habe ich so viel Geld investiert in den Weltentrainer, habe über den Weltentrainer geguckt und Bücher gelesen und jetzt macht er doch, was er will, dann soll er doch. Und das ist so fatal, diese Situation, wenn dann die Hunde in einer Phase, wo sie sehr auf Orientierung an uns angewiesen sind, dann alleingelassen werden. Und wenn das in dieser Lebensphase stattfindet, hast du sehr häufig einen Hund, der sich überhaupt nicht an dir orientiert, sobald du das Haus verlassen hast, weil es sich einfach nicht lohnt. Warum? Hat er ja so gelernt. Er muss die Dinge selber regeln.
Dann dauert die Pubertät auch schon mal gerne 15 Jahre, ne? Und es ist ja genau auch diese Phase, ja, wo Hunde einfach auch risikobereiter sind, ihren Platz im Leben finden. Und wenn ich da nicht zur Stelle bin und wenn ich dann eben zögerlich und unsicher bin oder frustriert, weil es ja vorher als Welpe so toll funktioniert hat, da war ich der Klassenstreber in der Hundeschule oder was auch immer, ne? Das ist wirklich so, das kann ich auch teilen, das erlebe ich immer wieder. Und das macht natürlich was und das kann dann auch dazu führen. Absolut richtig. Flo, wie heißt unser nächstes Vorurteil?
Vorurteil Nummer 3. Der Hund darf nicht über mir stehen, liegen oder sitzen. Haben wir auch schon besprochen.
Das hat Kate ganz klar widerlegt, weil sie ja meistens unter Noms unterwegs ist. Und da kann man ja wohl ganz klar sagen, ja, der ist top erzogen und das macht gar nichts aus. Ich denke, da brauchen wir gar nicht so viel zu sagen. Haben wir heute ganz klar beantwortet. Ist absoluter Blödsinn. Wir kommen zum nächsten Vorurteil und der lautet, zieht und zerrt mein Hund an der Leine, deutet das darauf hin, dass er sich nicht unterordnen will.
Nein, das ist einfach ein Zeichen dafür, dass der Hund noch nicht gelernt hat, mich an der Leine zu ziehen. Dazu Absolut. Gehört immer der Mensch, der sich durch die Gegend ziehen lässt. Also von daher ein reines Erziehungsprodukt.
Ja, ganz klar.
Vorurteil Nummer 5. Als Hundebesitzer muss man ein strenger Rudelchef sein.
Oh, darf ich dazu was sagen, André?
Hau rein.
Auf gar keinen Fall. Hunde lieben Menschen mit Humor, Menschen, die freundlich und liebevoll sind. Das haben wir heute ja auch ganz viel schon besprochen. Menschen, die wissen, was sie wollen, die klare Grenzen ziehen. Und ansonsten sollte ich meinem Hund gegenüber das bieten, was er von mir erwartet. Er liebt, hat André vorhin auch schon schön gesagt, ein großes Bedürfnis nach Körperlichkeit, nach Innigkeit, nach Zugehörigkeit. Und ja, klaren Regeln, hatte ich ja schon gesagt.
Sehr, sehr schön. Ja, kann man ganz klar sagen. Und wenn man jetzt das Wort Rudelchef hört, würde ich noch sagen, hey, das ist kein Angestelltenverhältnis, was du mit deinem Hund führst, sondern das ist ein Familienmitglied, ne? Und so muss man es, glaube ich, auch sehen. Aber auch in der Familie sind Regeln und Grenzen eben wichtig. Ja, und ich finde es nochmal ganz wichtig, einfach zu sagen, überlegt euch, was Dominanz bedeutet. Und ich glaube, da haben wir heute für einige echt eine Überraschung hier rausgebracht, ja, weil es, glaube ich, in so vielen Köpfen noch total negativ besteht, ne? Und ich glaube, das konnten wir heute ganz gut widerlegen. Und ich glaube, wir, beziehungsweise vor allen Dingen auch Kate, konnte uns da heute bei dem Thema so richtig weiterhelfen. Ich hoffe, dass ihr eine Menge mitnehmt und bedanke mich an der Stelle ganz herzlich bei dir, Kate. Es war uns eine Ehre, hat ganz viel Spaß gemacht und es waren tolle Informationen.
Vielen Dank.
Ich danke euch auch, war schön dabei gewesen zu sein.
Ja, Dominanz, komplett negativ belegt. Ich glaube, das konnten wir heute ändern, oder Flo? Was nimmst du mit von heute?
Definitiv auf jeden Fall die Definition von Dominanz, was es halt wirklich ist und dass es so eine Verhaltensweise zwischen zwei Lebewesen quasi ist oder eine Beziehungsebene. Und dass man das, glaube ich, auch oft sehr falsch deutet, Dominanzverhalten, oder oft auch vielleicht durch Unsicherheit oder Angst immer denkt, das ist Dominanz von meinem Hund, und vor allem, dass ja, dass klare Regeln auch herrschen müssen und dass ich quasi den Hund führen muss, damit er auch wirklich keines dieser Verhalten zeigt oder nicht unsicher wird und vor allem ich selber auch nicht unsicher werde.
Es wird oft das Wort Dominanz in der Hundeerziehung komplett weggelassen. Man vermeidet das, ne, weil es einfach so viele Mythen dazu gibt und es so unklar ist. Und ich fand es heute sehr klar. Wir haben ein klares Statement gesetzt. Kate hat da wunderbare Erklärungen geliefert, ne, und ich glaube, damit kann man arbeiten. Und ich hoffe, dass auch hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da einiges mitnehmen, zu Hause umsetzen können und vielleicht der ein oder andere Aha-Effekt da auch aufgetreten ist. In unserer heutigen Spielrunde spielen wir das beliebte Spiel Der Preis ist heiß. Dafür gibt es Unterstützung aus der Redaktion. Der Carsten wird das Spiel moderieren, damit wir uns voll und ganz auf die Antworten konzentrieren können. Hallo Carsten.
Ja, hallo ihr beiden. Also ich habe ein paar Deko-Artikel, die wir für die letzte Welpentrainer-Staffel gebraucht haben, die habe ich aus dem Keller geholt. Und ja, ihr müsst mir einfach den Preis nennen. Wer am nächsten dran ist, gewinnt. Ihr dürft natürlich nicht überbieten. So, Moment, jetzt gucken wir uns
den. Vor oder nach Inflation?
Nee, das, was wir auch wirklich dann bezahlt haben dafür. Warte, ich hole das eben. So, Moment. Als erstes haben wir hier ein Hundeplanschbecken. 1,60 Meter im Durchmesser, 30 cm hoch, rutschfest. Dabei war noch eine Hundebürste und ein Mikrofasertuch. So, jetzt könnt ihr schätzen, was hat das wohl gekostet?
Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Wie immer, machen wir nicht überbieten. Ne? Ja.
Ich sag jetzt mal 39,90.
39,90. Und der Flo?
Ich sag 59,90. Ich glaube, ein kleines kostet schon so viel, habe ich damals für gezahlt.
Ihr habt beide überboten. Es kostet 32,99.
Was? Ja. Habe ich zu viel bezahlt.
Das ist ja fantastisch.
So, kommen wir Schnapper. Zum nächsten. Warte mal. Ich auch mal eben hier. So, ich habe jetzt hier das allseits beliebte Bällebad, was wir ja auch immer beim Welpentrainer
leicht uriniert
benutzen. Mhm. Also, Bällebad 90 mal 30 mit 200 Bällen in den Farben Weiß, Grau und Minze. Was kostet das?
Jetzt du zuerst.
Ich würde auf jeden Fall sagen, Ticken mehr, 39,90.
Ich sag
vielleicht sogar mehr. Oder weniger? Ich kann es nicht einschätzen.
39,90 ja. Beim Flo, okay. André?
Ich sag 49 glatt.
49. Der Punkt geht an André. 59,99 kostet das. Jawohl.
Der kann ich doch einfach.
André hat den Punkt. So. Dann habe ich noch. Hier, unser beliebtes Hundekörbchen. Haben wir ja immer für jeden der Hunde eins. Hundekörbchen, Hundeliegeplatz, Größe 1 Meter mal 70 mal 27 Zentimeter, also Größe L. Ganzjährig nutzbar, kuschelweiche Teddyseite, herausnehmbares Wendekissen in Braun, Bezug bei 30 Grad waschbar. Was meint ihr, kostet sowas?
Das geht von bis, ne?
24,99.
Das war ich 29,99.
Der Flo hat gewonnen. Geht an dich der Punkt.
39,99.
Was?
Ich sag ja, da geht von bis, ne?
Richtig, du findest teuer. Betten.
Woraus ist das hier? Aus
das ist hier
Krokodilleder oder.
Orthopädisches Hundebett. Ja.
Auf jeden Fall ein Luxusbett.
Mit Papageien Federn.
Das Stoff. So, dann haben wir jetzt im Moment Gleichstand. Beide haben einen Punkt. So, wir haben hier einen knisternden Spielzeugwürfel mit Tau an beiden Seiten. Kann man zum Kauen und Zerren verwenden. Was kostet das? Ihr könnt es auch in der Hand nehmen, mal hier gucken.
Nee, will ich gar nicht.
Willst du gar nicht?
Brauche ich gar nicht.
Danke, danke. Okay,
alles klar.
Ach, ich bin dran, ne?
Ja, ist richtig.
Bitte, Flo. Ich sage 9,99 €.
Okay. 9,99 € und der André?
Ich sag 10 €. Ja, taktisch, Junge.
Was ja, los? Habt ihr aber beide überboten. 4,99 €.
Das ist kaufe ich immer so teures Spielzeug oder wo kriegt ihr die ganzen Schnapper hierher? Ich glaube, wir müssen mal miteinander reden.
Aber dann haben was. Wir hier noch was Kleines, das ist so ein Kauspielzeug für Hunde. 3 Sterne, die so ineinander verbunden sind. Was kosten die?
Ja, André, was kosten die?
Die kosten maximal, kosten die 4,95.
Dann sage ich 4,50.
Beide überboten, 3,99.
Unentschieden.
Ja, ist unentschieden. Würden wir sagen, beide ein Punkt?
Wäre jetzt für mich okay, weil es steht ja 30 zu 25.
Dann steht jetzt 31
könnte ich mit leben,
ne? 26.
Komm, ist doch am Ende ein Erfolg für dich, Flo. Sagen wir mal ehrlich. Und damit sind wir auch am Ende unserer heutigen, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Folge zum Thema Dominanz. In 14 Tagen geht's natürlich wie immer weiter mit unserem Weltentrainer-Podcast. Wir hoffen, dass auch ihr dann wieder dabei seid. Freut euch auf neue spannende Themen und neue Gäste. Bis bald. Ciao. Ciao.